zwischen Hamburg und Haiti.
Korfu, Griechenlands grüne Insel. Eine Sendung von Till Lehmann.
Schon Kaiserin Sissi wusste, warum sie sich auf Korfu einen Sommersitz bauen ließ. Hier gibt es fast 220 Kilometer Küstenlinie mit versteckten Buchten und weißen Sandstränden. Über die ganze Insel verteilt liegen hunderte ursprüngliche Dörfer, in denen viel gefeiert wird. Außerdem wachsen auf Korfu fast 4 Millionen Olivenbäume, die zusammen mit Zypressen, Ulmen und Eichen eine fast geschlossene Vegetationsdecke bilden. Und dann ist da noch einer der schönsten Orte Griechenlands, Korfu-Stadt, heute UNESCO-Weltkulturerbe.
Mehr als die Hälfte aller Korfioten, wie die Bewohner von Korfu genannt werden, lebt in kleinen Dörfern. Die meisten Familien produzieren Olivenöl und Schafskäse und machen Musik. Es gibt auf der Insel 18 Musikvereine. Ano Korakiana hat 900 Einwohner. Und fast 120 von ihnen musizieren im Dorforchester Spiros Samaras. Benannt nach dem berühmten griechischen Komponisten, der 1896 die olympische Hymne geschrieben hat.
Im Dorfgemeinschaftshaus, einem hell verputzten, zweistöckigen Gebäude am Marktplatz, jubilieren an diesem Abend Saxophon und Trompete, Tuba und Klarinette um die Wette. Draußen weht die griechische Flagge mit den blauen und weißen Streifen mit dem Kreuz. Innen herrscht Gedränge. Emily Chatzandreou ist 17 Jahre alt. Seit 7 Jahren spielt sie Saxophon im Orchester Spiros Samaras. Die junge Frau mit den langen schwarzen Haaren trifft sich mit den anderen Hobbymusikern aus Ano Korakiana. Der musikalische Leiter der Kapelle hat eine zusätzliche Probe angesetzt. In ein paar Tagen wollen sie eine große Marienprozession musikalisch begleiten. Dafür üben sie 3-mal pro Woche. Emily beherrscht die meisten Stücke schon aus dem FF.
Am schwierigsten bei unseren Auftritten ist gar nicht so sehr das Musikalische. Es sind die unterschiedlichen Situationen, mit denen wir klarkommen müssen. Es können immer Schwierigkeiten auftreten. Da wir meist draußen spielen, kann Regen zum Problem werden, Kälte oder Hitze.
Spiros Samaras ist ein Blasorchester. Es spielen also Tuba, Posaunen, Trompeten, Saxophon und Flöten. Aber es wird auch getrommelt. Was wie Marschmusik klingt, ist kirchliche Musik für die vielen Feiertage der griechisch-orthodoxen Kirche.
Mit fast 600 Quadratkilometern gehört Korfu zu den größten Inseln Griechenlands. Es liegt dicht vor der Küste Albaniens, am Südende der Adria. Korfu-Stadt, auch Kerkyra genannt, ist mit rund 32.000 Einwohnern der Hauptort der Insel. Schon im Jahr 590 vor Christus wurde hier der Artemis-Tempel erbaut, von dem immer noch einige Ruinen erhalten sind. Korfu unterwarf sich als erste griechische Stadt dem Römischen Reich. Anfang des 13. Jahrhunderts wurde die Siedlung Teil der Republik Venedig. Und dieser Baustil prägt bis heute den Altstadtkern. Flankiert gleich von 2 Festungen, wirkt Korfu-Stadt mit seinen jahrhundertealten Wohnhäusern sehr aristokratisch. Mal wähnt man sich in Venedig, mal auf einer Prachtstraße in Paris, mit Arkaden, unter denen Einwohner und vor allem Touristen stilvoll Cappuccino trinken. Übrigens zu Preisen, die ebenfalls an Paris erinnern. Der Kontrast zum Rest der Insel könnte größer nicht sein.
Arillas ist eins von 250 Dörfern auf der Insel. Ein kleines Küstennest im Nordwesten Korfus. Es gibt nur eine Hauptstraße, größtenteils unbefestigt und gesäumt von flachen Gebäuden, von denen keins höher ist als 2 Etagen. Die meisten sind weiß gestrichen und haben schattige Terrassen mit Weinreben als natürliches Dach. Hier und da buhlen ein paar Tavernen und Pensionen um Gäste. Die Straße führt hinunter an den Strand. Und an diesem Morgen, kurz nach 9, ist an der Promenade schon ungewöhnlich viel los. Dimitris Kokoulos hat sich auf eine Betonbrüstung gestellt, die Ärmel hochgekrempelt und versucht, die Übersicht zu behalten. Der großgewachsene Grieche liegt seinen Nachbarn und Freunden schon seit Jahren in den Ohren, mal selbst anzupacken und nicht auf Hilfe aus dem fernen Athen zu warten. Heute ist es soweit. Dimitris hat endlich genug Leute für einen großen Arbeitseinsatz zusammen. Er grinst verschmitzt und ist ein bisschen stolz.
Das ganze Dorf hilft mit. Alle, die Zeit haben, sind dabei. Wir wollen den Strand aufräumen und von Müll befreien. Sitzbänke müssen neu aufgestellt, ausgebessert und gestrichen werden. Und auch die Fahnenmasten brauchen frische Farbe. Zusätzlich wollen wir mehr Blumen und Bäume pflanzen und die Wege rund ums Dorf vom Unkraut befreien.
Nur das ganze Dorf nicht, aber eine Menge. Da kommen noch welche. Die Griechen kommen ja immer eine Stunde später. Insofern, wenn das heißt 11 Uhr, kommen die um 12.
Anke, die deutsche Gastwirtin, ist natürlich pünktlich. Sie lebt seit 35 Jahren in Arillas und ist mit einem Griechen verheiratet. Es ist schon fast 12, als ein Bauunternehmer sogar mit einem Radlader anrückt und mehrere Fuhren Mutterboden für die Blumenbeete der Promenade stiftet. Und dann krempeln sich Dimitris und seine Helfer die Ärmel hoch und nehmen den Strand in Angriff. Die 2 Kilometer lange Bucht muss von Plastikmüll befreit werden.
Das Dorf Anokorakiana, in dem Emily und ihr Orchester für den Marienumzug proben, gilt als eins der schönsten Dörfer Korfus. Aus der Ferne sieht es aus, als würden die angrenzenden Berge Korakio und Korendi den Ort umarmen. Dass die Bewohner einst durch Olivenanbau reich geworden sind, zeigt sich bis heute an den großen Wohnhäusern und an der Zahl der Kirchen, 37 für nicht mal 1000 Einwohner. Emily wohnt nur einige Schritte vom Dorfgemeinschaftshaus entfernt. Wie die meisten Häuser in den Bergdörfern schmiegt sich auch ihr Elternhaus über mehrere Etagen an einen steilen Berghang. Auf ihrer großen Terrasse, die sich unter üppig sprießenden Reben in den Schatten duckt, hat sie schon am Morgen ihre Orchesteruniform zum Lüften aufgehängt. Hose und Jacke bestehen aus schwerem, dunkelblauem Nadelfilz mit gelben Zierstreifen, goldenen Knöpfen und fransigen Schulterstücken. Dazu gehört ein prachtvoller Helm aus Messing mit einem großen Relief von Spiros Samaras darauf, dem Namensgeber des Orchesters. Oben, auf den Helm geschraubt, prangt ein gelbblauer Fransenpuschel. Die etwas militärisch wirkende Uniform wird vom Musikverein gestellt. Nur putzen muss Emily sie selbst.
Unser Orchester hat militärische Wurzeln. Deswegen diese Uniformen und Schulterstücke. Je länger ein Musiker im Orchester ist, desto mehr Rangabzeichen bekommt er. Ich glaube nicht, dass unser militärisches Auftreten jemanden stört. Wir fühlen uns ja auch nicht wie Militärangehörige. Aber so eine Uniform macht eben was her.
Emily muss den Helm noch polieren. Das Bild von Spiros Samaras soll ordentlich glänzen. Schließlich sollen die Zuschauer bei der großen Marienprozession sofort erkennen, dass hier nicht irgendeine Dorfkapelle spielt, sondern das Orchester aus Anokorakiana. Emily probiert die Uniform an und kontrolliert in einem kleinen Spiegel, ob alles sitzt. Zum Schluss setzt sie den schweren Kopfschmuck auf.
Mit so einem Helm ist man in jeder Situation gut behütet. Das fühlt sich gut an.
Emily macht sich allerdings ein bisschen Sorgen wegen des Wetters. Hoffentlich wird es nicht zu heiß. Und dann mit diesem Messinghelm.
Dimitris Kokoulos und seine Leute durchkämmen in einer langen Menschenkette, die von der Wasserkante bis zum oberen Strandende reicht, den Sand. Die großen blauen Müllsäcke, die jeder Helfer trägt, füllen sich nach und nach.
Jeder, der an den Strand geht, freut sich doch darüber, wenn da kein Dreck rumliegt. Überall auf der Welt ist Müll am Strand ein riesiges Problem. Das Meer spült diesen Unrat an Land. In diesem Jahr haben wir Glück. Es wurde nicht ganz so viel angeschwemmt. Wir müssen etwas weniger wegräumen.
Am frühen Nachmittag ist die Arbeit geschafft. In Arillas kehren wieder Ruhe und Entspannung ein. Dimitris will heute Abend seine kleine Taverne aufmachen. Er fegt mal kurz den schlichten Gastraum aus. Keine Gipssäulen, Akropolis-Modelle, künstliche Brunnen oder sonstiges Griechengedöns. Sein kleines Restaurant ist bäuerlich eingerichtet, mit grauen Zementfliesen auf dem Boden und blau-weißen Tischdecken auf den alten Holztischen. Dimitris kümmert sich nun schon seit 26 Jahren um die Familientaverne.
Als ich 17 war, wollte ich hier eine Bombe reinschmeißen. Ich war in der Pubertät und musste hier die Gäste bedienen. Das gefiel mir ganz und gar nicht. Mit 17,5 habe ich mich dann aber dazu entschlossen, die Verantwortung für das Restaurant zu übernehmen. Ich habe meinen Vater, der damals viel geraucht und getrunken hat, aus dem Laden gedrängt und ihm den Garten und die Tiere überlassen. Und ich wurde der Chef.
Als Köchin hat Dimitris seine ältere Schwester angestellt und einen alten Freund aus dem Dorf. Cheffe macht noch einen letzten Rundgang durch die Küche und prüft, ob alles bereit ist. Topfkontrolle sozusagen.
Wir haben einige Vorbestellungen. Mal sehen, was wir kochen. Moussaka und Pastizio, Nudelauflauf und Teigtaschen, gefüllt mit Käse.
Bei Dimitris gibt es ausschließlich korfiotische Speisen nach alten Rezepten. Von Mama natürlich, mit Zutaten aus dem eigenen Garten. Heute hat er extra ein paar Kilo Sardinen besorgt, die seine Schwester gerade auf den Grill gelegt hat. Unauffällig will er ein Fischchen stehlen und verbrennt sich dabei fast die Finger. Aber
die sind ja richtig frisch. Prima.
Ein älteres Pärchen, Stammkunden aus Großbritannien, macht es sich an einem der Fenstertische bequem. Sie fühlen sich hier sichtlich wohl. Aufgeregt und lachend fällt eine Dame um die 60, offensichtlich aus Deutschland, dem Tavernenchef um den Hals. Küsschen links, Küsschen rechts, koketter Augenaufschlag. Dimitris spielt breit lächelnd mit.
Kalispera. Na, wie geht's? Alles okay?
Ja, ich bin so total glücklich, dass ich wieder hier bin.
Ja, hast du den Strand gesehen? Wie schön es hier ist, ne? Unglaublich, oder? Seit 10 Jahren habe ich arrangiert. Und dieses Jahr hat unsere Gebete geklappt.
Ja, nicht nur die Gebete, sondern deine Initiative auch. Ne? Und weil alle dich lieben und weil alle auf dich horchen.
Die Taverne brummt. Erst sehr spät kommt Dimitris dazu, eine Pause zu machen. Er schleicht sich raus, zündet sich eine Zigarette an und blickt auf Arillas, sein Dorf, das Dorf seiner Ahnen.
Als das Restaurant eröffnet wurde, da konnte man von hier aus noch das Meer sehen. Der Laden hieß damals Graviar, nach der kleinen Insel gegenüber vom Strand. Als ich dann übernommen habe, war hier schon alles bebaut und ich habe die Taverne umbenannt in Bruklis. Das war der Spitzname meines Opas.
Bruklis. So nennen die Korfioten ihre zurückgekehrten Auswanderer, die einst in Brooklyn, New York, gelebt haben. Von Mitte des 19. Jahrhunderts bis etwa 1920 suchten fast 400.000 Griechen in den USA ihr Glück. Und Glück soll der Name Bruklis auch Dimitris und seiner Taverne bringen.
Glück braucht auch Nicole Trifona. Die junge, zierliche Frau mit den langen, braunen Haaren ist auf dem Weg zum Hafen von Korfu-Stadt. Sie will trainieren für einen außergewöhnlichen Rekord.
Mein großes Ziel ist es, von Korfu aus bis zum italienischen Festland zu schwimmen. Das ist eine Strecke von fast 110 Kilometern. Dafür werde ich rund 38 Stunden brauchen.
Nicole schwimmt Ultralangstrecke. Begleitet wird sie von Kostas, ihrem Trainer. Sie trainiert täglich das ganze Jahr hindurch. Selbst wenn das Wasser wie heute gerade mal 15 Grad warm bzw. eher kalt ist. Etwas zögernd klettert sie an einer rostigen Leiter hinunter ins Hafenbecken.
Es ist eisig, aber in ein paar Minuten habe ich mich daran gewöhnt. Und dann ist das schon okay.
Kostas, der in einem dicken Anorak steckt, steigt in sein kleines Schlauchboot mit Außenborder. Er wird Nicole bei ihrem Training nicht aus den Augen lassen. Früher hat er die olympischen Schwimmer Griechenlands trainiert. Seine Arbeit mit Nicole ist ehrenamtlich.
Alles okay? Wenn irgendwas ist, pfeife ich.
Dann springt Nicole ins Wasser. Ihre heutige Trainingseinheit soll rund um die vorgelagerte alte Festung von Korfu stattführen. Das wehrhafte Gemäuer liegt strategisch günstig auf einem Felsen, der im 16. Jahrhundert mit stattlichen Türmen und Mauern befestigt wurde und von dem aus die Angriffe der Türken auf die Stadt vereitelt wurden. Nicole benutzt zur Fortbewegung nur ihre Beine und Schwimmflossen. Die Arme liegen eng am Körper an. Das spart Energie. Die Strecke um die Festung herum ist rund 2 Kilometer lang. Nicoles persönlicher Rekord liegt bei 34 Kilometern am Stück. 14 Stunden war die studierte Archäologin und Computerexpertin dafür im Wasser. Aber heute macht der Schnorchel Probleme. Sie muss immer wieder stoppen.
Irgendwie kommt da immer wieder Wasser rein. Vielleicht nehmen wir einen anderen Schnorchel? Hast du noch Ersatz dabei?
Nein. Zeig mal her.
Kostas weiß, Langstreckenschwimmen ist nicht nur eine Frage der Ausrüstung.
Der Organismus muss sich an solche Strecken nach und nach gewöhnen. Außerdem muss man immer wieder unter verschiedenen Bedingungen trainieren. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wie kalt es ist und wie hoch die Wellen sein werden.
Mit der Mammutdistanz nach Italien will Nicole Aufsehen erregen und dadurch viele Sponsoren finden. Das Geld will sie spenden für ihr großes Ziel, den Bau eines Tierheims auf Korfu. Kostas glaubt fest an seinen Schützling.
Nicole hat schon jetzt eine gute Kondition. Aber um die große Entfernung nach Italien zu schaffen, müssen wir noch viel arbeiten. Und sie muss auch noch schneller werden. Ihr Wille ist schon jetzt stark genug. Und die Psyche ist wichtig. Sie entscheidet in der Phase der Erschöpfung darüber, ob man aufgibt oder weitermacht.
1,5 Tage müsste Nicole auf der Strecke nach Italien durchgehend schwimmen. Nur ab und zu darf sie ins Begleitboot klettern, um ein bisschen zu essen und zu trinken. 40 Minuten braucht sie heute für 2 Trainingskilometer. Beim Herausklettern aus dem Hafenbecken zittern ihr ein bisschen die Knie. Auch Flossenschwimmen ist anstrengend.
Im Moment tut mir nichts weh. Das war ja auch nur eine kleine Trainingsrunde. Aber die langen Strecken gehen ab einem bestimmten Zeitpunkt richtig auf die Knie und ins Kreuz. Mir ist jetzt kalt, aber sonst geht's.
Korfu war die Lieblingsinsel der österreichischen Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi. Zwischen 1890 und 1892 ließ sie sich die Sommerresidenz eines reichen Griechen in einen Palast umbauen und widmete diesen Achilles. Sissi war fasziniert von der griechischen Mythologie, insbesondere von dem fast unbesiegbaren Halbgott. Den prachtvollen Palast in griechischem Stil nannte sie deshalb auch Achilleion. Ein Gebäudekomplex aus weißem Marmor mit großen Festsälen, Arkaden und Kreuzgängen, die gesäumt sind von Statuen wie den 9 Musen, olympischen Göttern und natürlich Achilles. Eine riesige Figur des sterbenden Halbgottes dominiert den parkähnlichen Garten. Regelmäßig besuchte die Kaiserin Korfu. Das angenehme Klima war Therapie für ihre Atemwegserkrankung. Kaiser Franz dagegen mied die schöne Insel.
1815 fiel Korfu unter britisches Protektorat. In den folgenden Jahrzehnten entstand ein großer Teil der modernen Infrastruktur der Insel, wie das rund 700 Kilometer lange Straßennetz, das zu den dichtesten in Griechenland zählt. Rund 50 Jahre später, 1864, wurde Korfu Griechenland übergeben. Heute leben fast 10.000 Briten auf der Insel. Sie bilden die größte ausländische Gemeinde und sie waren auch die ersten, die Korfu in den 60er Jahren touristisch erschlossen haben. Auf ihr geliebtes Croquet-Spiel wollen sie auch unter der heißen griechischen Sonne bis heute nicht verzichten.
Einmal im Jahr werden die Korfu Open ausgetragen. Eine Meisterschaft, zu der viele Spieler eigens aus Großbritannien anreisen. Die Vorsitzende des Inselvereins ist Karen Quilter. Die braungebrannte 63-Jährige hat das Turnier organisiert und tritt als Erste an. Zünftig gekleidet, mit weißen Shorts, weißem Polohemd und weißer Kappe, versucht sie mit einem hölzernen Schläger eine rote Kugel durch ein kleines blaues Tor zu schlagen. Sie muss sich voll konzentrieren. Ah, Pech. Die Kugel bleibt hängen. Sie rollt nicht ganz durch das Tor. Nun ist ein Spieler des Gegners am Zug und könnte Karens Korfu-Team das Spiel gründlich vermasseln.
Er versucht jetzt, mich aus dem Tor rauszuschießen. Er darf es nicht schaffen. Ha, daneben.
Nun hat Karen doch Glück. Sie kann ihre rote Kugel sicher zum nächsten Tor schlagen. Croquet ist eine Präzisionssportart, die schon im 16. Jahrhundert gespielt wurde. Farblich markierte Bälle werden mit hammerförmigen Schlägern durch Tore, in der Regel U-förmig gebogene Drahtbügel, gestoßen. Das Spielfeld in Korfu liegt direkt am Yachthafen. Alles geht hier very British zu. Die rund 40 Turnierteilnehmer sind ausnahmslos weiß gekleidet. Das Durchschnittsalter liegt bei 65. Am Spielfeldrand, unter einem Sonnenschirm, sitzen Joyce Parkin und Linda Gavigan, die aus Sussex angereist sind. Sie trinken Ginger Ale mit Eiswürfeln und verfolgen die Spielzüge der Gegner ganz genau.
Man spielt dieses Spiel nicht, um zu gewinnen. Man spielt, um dabei zu sein. Das macht das Vergnügen aus. Der Pokal ist wirklich nicht so wichtig. Aber Menschen treffen, Spaß haben, in der Sonne sein. Darum geht es. Es ist so schön, bei Sonnenschein zu spielen. In England spielen wir so oft im Regen.
Wenn man Stress hat, kann man hier einen 500 Gramm schweren Ball mit einem 2 Kilo schweren Schläger so richtig hart schlagen. Das ist befreiend, vor allem wenn man die gegnerischen Kugeln in die Hecken schießt.
Auf insgesamt 4 Spielfeldern, den sogenannten Greens, absolvieren alle Teilnehmer 3 Durchgänge. Am Ende wird zusammengezählt, wie viele Schläge gebraucht worden sind, um die Bälle durch die Tore zu schlagen. Karen, die Gastgeberin, landet zu guter Letzt im Mittelfeld. Echte Korfioten sind auf dem Green heute nicht auszumachen.
Wir haben kaum griechische Spieler, aber wir arbeiten daran. Wir hoffen, dass wir es in Zukunft schaffen, ein bisschen mehr griechisches Blut ins Spiel zu bringen. Und ein bisschen bekannter müssten wir die Sache hier auch noch machen. Die meisten Menschen finden Croquet kompliziert. Die sehen uns und denken, die stehen ja nur rum, wie langweilig. Aber das stimmt nicht. Man muss einfach mal einen Schläger nehmen und eine Runde spielen. Dann merkt man, wie toll das Spiel ist.
Heute ist der große Tag für Spartilas und für Emily, die Saxophonistin. In einer großen kirchlichen Prozession soll an diesem Vormittag Maria und der anderen Frauen gedacht werden, die an Jesus' Grab Wache gehalten haben. Für die griechisch-orthodoxe Bevölkerung der Insel ist es ein wichtiges Fest. Das Bergdorf, das sich fast 2 Kilometer lang an einer Serpentinenstraße den Hang hinaufschlängelt, ist geschmückt. Überall hängen bunte Wimpel in Girlanden quer über der schmalen Hauptstraße. In den Fenstern stehen Ikonen. Und fast alle sind auf den Beinen. Selbst aus Korfu-Stadt sind viele Gäste angereist. Auf einem kleinen Parkplatz versammeln sich die Musiker von 4 Dorforchestern. Auch Emilys Kapelle ist natürlich dabei. Viele Wochen haben sie für diese Prozession geprobt.
Ich bin ein bisschen müde. Es ist ja auch noch ziemlich früh. Aber ich bin bereit.
Vor Emily und ihrem Orchester liegt jetzt ein zweistündiger Marsch bergauf und bergab. Alle Kirchen des Dorfes müssen besucht werden. Insgesamt sind fast 400 Höhenmeter zu bewältigen. Und die Temperatur steigt und steigt und steigt. Rasch auf 30 Grad. Die Nadelfilzuniformen werden immer schwerer. Schweißtropfen rinnen Emilys Schläfen hinab. Alle sind froh, als es vor der mittleren Dorfkirche eine kleine Pause gibt.
Es ist viel zu warm. Gott sei Dank ist es trocken, sonst müssten wir noch die Regenmäntel tragen. Dann wäre es noch heißer. Und dann die Helme aus Metall. Da kocht der Kopf. Ich werde es überleben.
Die Pause ist nur kurz. Das ganze Dorf wartet an der Hauptkirche. Emily und ihre Kapelle Spiros Samaras sind noch einmal gefordert. Der Prozessionszug ist fast 500 Meter lang. Vorweg marschieren einige Messdiener mit großen Fahnen. Dann folgen ein Chor und kirchliche Würdenträger in schwarzen Kutten mit roten und goldenen Schärpen. Dahinter die Musikkapellen, die sich während des Marschierens beim Spielen abwechseln. Zum Schluss der oberste Priester und hinter ihm von vier Männern wie in einer goldenen Sänfte getragen die Marienikone des Dorfes. Ein Kunstwerk nicht größer als ein A4-Blatt. Das kleine Gemälde wird nur sehr selten aus der Kirche geholt. Die Farben leiden unter der Sonne. Nach 2 Stunden ist die Feier vorbei. Und Emily kann endlich den Messinghelm abnehmen und die dicke Filzjacke ausziehen.
Jetzt bin ich halbtot. Ich kann nicht mehr. Wir sind alle fix und fertig. Aber auch froh, dass wir es geschafft haben. Hauptsache, die Menschen haben sich über die Musik gefreut.
Emilys nächster Auftritt führt sie nach Korfu-Stadt. Geplant ist eine Prozession zu Ehren des heiligen Spiridon, dem großen Schutzpatron von Korfu. Er soll dafür gesorgt haben, dass die Insel nie von den Türken erobert wurde. Und er soll die Korfioten vor Pestepidemien bewahrt haben. Und wieder wird sich dann fast die gesamte Inselbevölkerung in den engen Gassen drängen.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Korfu, Griechenlands grüne Insel, eine Sendung von Till Lehmann. Es sprachen neben weiteren Sandra Koop und Volker Hanisch. Technik Dennis Schröder, Regie Doris Jankowski, Redaktion Wolfgang Heinemann. Diese Sendung entstand in Kooperation mit Mare TV des NDR-Fernsehens. Und am kommenden Donnerstag berichtet das NDR-Fernsehen in der Reihe Länder, Menschen, Abenteuer von 20.15 Uhr an über das prächtige Prag und ab 21 Uhr über die Hohe Tatra, Europas unbekanntes Hochgebirge.